Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid und eben auch Lust habt auf eine Frau, die ihr Leben komplett geändert hat. Darum geht es ja bei mir. Ich unterhalte mich eben mit Frauen über ihren Neuanfang. Manchmal kam dieser Neustart, ja, weil es so sein sollte, und manchmal auch, weil es gar nicht anders ging.
Naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht. Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen. Jeder Tag ist ein neuer Tag und man muss sich drauf einlassen und nicht zu Hause einigeln.
Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Ilka Petersen.
Auf die Folge heute habe ich mich schon weit im Vorhinein total gefreut, weil es auch ja für mich so eine kleine Reise in die Vergangenheit ist. Denn nach dem Abitur bin ich bei Lufthansa gelandet, Stewardess geworden. Ich hatte irgendwie kein Geld und ich wollte aber unbedingt reisen und bin dann auch tatsächlich 5 Jahre geflogen. Ja, und ähnlich fing eben auch ihre Geschichte bei der Lufthansa an. Sie ist durch Zufall irgendwie auch bei Lufthansa als Stewardess gelandet. Aber das endete eben ganz, ganz anders. Gabriele von Lutzau, unser Gast heute. Herzlich willkommen.
Dankeschön, gerne.
Ja, wir beiden haben was gemeinsam. Eine gemeinsame Vergangenheit, irgendwie so ein bisschen. Beides Lufthansa-Garten.
Ja, die sind immer pünktlich übrigens.
Oh, das trifft man mich nicht so richtig zu.
Ja, ich bin immer pünktlich. Ich kriege das auch nicht mehr raus.
Es war doch auch so, dass man, also ich war immer sehr, sehr stolz, irgendwie diese Uniform zu tragen und mit den Passagieren umzugehen. Wie alt warst du damals? Auch
20.
Anfang 20, ne?
20.
Auch noch so jung, ja. Genau. Das war doch was Besonderes, oder? Wenn man also, da so durch die Gänge schritt irgendwie.
Ich habe nur Abitur gemacht und auf einmal war ich dann Stewardess mit dem Schlag. Und das ist, ich sage immer, es ist eine sehr gute Schule. Mhm. Also man wird da so eingenordet auf eine bestimmte Art und Weise und das bleibt.
Bei dir war das ja wahrscheinlich noch was ganz anderes, ne? Weil ich war ja in den 90ern, Ende der 90er war ich Stewardess. Du warst das in den 70ern, da war es ja noch mehr was Besonderes.
Absolut, ja, ja. Das war dann, wenn man das geschafft hatte, das war schon was. Ich wollte eigentlich Medizin studieren, das hätte ich jetzt auch ganz gerne gemacht und gut gekonnt. Ich hatte auch ein sehr gutes Abitur. Aber meine Mutter hat gesagt, du musst dankbar sein. Und da sage ich, wie dankbar? Dann sagt sie, ja, du musst jeden Tag, einmal im Monat zu mir kommen, dann gebe ich dir dein Geld und du musst sagen, danke, liebe Mutti, dass du mir das Studium ermöglichst. Und dann habe ich gesagt, danke schön, ich gehe zur Lufthansa. Ja. Und dann war ich selbstständig und habe die Welt gesehen und das aber nur 2,5 Jahre lang. Und dann hat es geknallt.
Dann wurde alles auf Anfang gedreht. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Ganz kurz werde ich vorher noch mal so eine kleine Inhaltsangabe in Anführungsstrichen über dich machen, dass man so ein bisschen weiß, wo wir heute hingehen. Sie wurde bekannt als Engel von Mogadischu.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern.
Und das war damals das, was alles auf Anfang gesetzt hat. Du bist danach nie wieder als Stewardess geflogen, aber die danach folgende Kunst hat dich zu Höhenflügen gebracht, kann man wirklich sagen. Und es wurde immer wieder alles auf Anfang gedreht. Und von ihr können wir alle heute lernen, wie das geht, wieder aufstehen. Wir haben ja gerade schon über unser Lufthansa-Leben damals so gesprochen. Ich hatte damals im Lehrgang, gab es auch extra so einen Tag, wo wir Flugzeugentführungen durchgegangen sind. Und da habe ich an dich gedacht. Also wir sind das durchgegangen, haben viel von dir gelesen, wie du das geschildert hast und so. Und ich kann mich genau noch an dieses Gefühl erinnern, dass ich gedacht habe, wow, so wie Gabi möchte ich auch sein, so stark möchte ich auch sein. Das war wirklich, also das hat jeder gesagt, also du bist ein großes Vorbild für alle Stewardessen und Stewards. Möchtest du das sein?
Man sucht sich das nicht aus. Jeder macht seine Arbeit so gut er kann. Und ich bin eine sehr stabile Persönlichkeit einfach. Und ich habe so einen Edelstahlkern. Mhm. Ich kann Dinge durchaus aushalten, die andere Leute vielleicht nicht so schnell aushalten können. Das ist aber, das ist eine Persönlichkeitssache. Und das ist jetzt nicht, dass ich da irgendetwas so außergewöhnlich gut mache, sondern ich kann es einfach nicht ändern. Und wenn jemand Angst hat und sich nur hinsetzt und guckt wie das Kaninchen von der Schlange, kann man ihm das nicht zum Vorwurf machen. Mhm. Das ist einfach in der Persönlichkeit so drin. Und es war gut, dass ich dabei war und ich konnte einige Wogen glätten und konnte vielen Menschen helfen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ja, dieser, diese Schlagzeile Engel von Mogadischu, das sagt ja auch jedem was.
Das ist die Bild-Zeitung gewesen.
Ja, ich hab, ist aber...
Ich ja. habe damit nichts zu tun. Ich sage immer Lederflügel. Ich arbeite mit der Kettensäge. Ich glaube, ich habe 8 Kettensägen zu Hause in allen möglichen Variationen, auch in unterschiedlichen Schärfegraden. Und deswegen finde ich Lederflügel wirklich.
Ja, das ist deine Kunst. Also Engel spielen immer noch eine Rolle auf jeden Fall. Wir gehen mal zurück in die Zeit damals. Wir haben gerade schon gesprochen, wie das war so als Stewardess, aber es gab eben auch eine ganz andere Seite. Denn 77 wurde ja als deutscher Herbst bezeichnet. Da gab es zahlreiche RAF-Morde, nennen wir zum Beispiel Generalbundesanwalt Sigrid Buback oder Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Es war damals so, dass dieser Massentourismus, den gab es ja ganz neu erst. Es wurden tatsächlich auch viele Maschinen entführt. Es war irgendwie, es war schon klar, dass das eine Gefahr ist. War die dir damals eigentlich bewusst?
Absolut. Wir haben sogar auch eine kleine Schulung gekriegt während der Ausbildung, dass wir alles machen sollen, was die Entführer von uns verlangen und uns nicht wehren sollen. Ganz wichtig so. Und viel mehr ist da nicht gesagt worden. Also, und danach ist es erst aufgebessert worden und aufgepolstert worden durch unsere Erfahrungen.
Wie war das denn damals am 13. Oktober 77, als die Maschine, die Landshut in Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt wurde? Da kamen diese 4 palästinensischen Terroristen an Bord. War das gleich klar, dass das eine Entführung wird?
Also nein, das waren ganz normale Passagiere. Einer hat sich so ein bisschen aufgeführt. Der hat gesagt, er braucht was zu trinken, jetzt sofort. Und dann hatte ich ihn vergessen, weil das war während des Einsteigens, wollte er unbedingt was zu trinken haben. Aber das geht ja nicht während des Einsteigens. Da mussten die Leute erst mal sitzen und Overhead-Compartments checken und. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, I'm so sorry, I forgot you. Und dann guckt er mich an und sagt, you will remember me. Und 2 saßen hinten und 2 saßen in der First Class.
Okay.
Und die haben dann halt das Flugzeug von hinten und von vorne aufgerollt.
Wann fing denn das an dann?
Also als jeder sein Tablett vor sich stehen hatte. Da konnten die Leute nicht aufstehen.
Ich kann mich ja irgendwie in diese Situation versetzen, wie das an Bord so ist. Und das Schlimmste, was ich so hatte, waren so medizinische Notfälle und wie das dann so losgeht, ne, bis man das wirklich kapiert. Wie war das damals?
Also naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht. Und damals wurden ja auch manchmal Flugzeuge gegen Geld entführt. Das wäre die einfache Lösung gewesen. Ja. Aber nachdem sie gesagt hat, Palästina, wusste ich, wir sind in Riesenschwierigkeiten. Es ist einfach so. Man kann sich dann nur auf die Situation einlassen und von Minute zu Minute das Ganze begreifen.
Ich glaube, was du ja auch ganz schnell hattest, ist, du bist in dieser Verantwortung geblieben, ne?
Ich sprach und spreche heute noch sehr gut Englisch. Das war's. Meine Purserette konnte nicht gut Englisch sprechen und die hat es nicht geschafft zu übersetzen. Und dann hat sie das Mikrofon hochgehalten, wer macht das? Und ich habe gedacht, wenn jemand anders das macht, ist mir das recht. Es hat sich aber keiner gemeldet. Und das ist bei mir immer so. Ich dränge mich nicht in den Vordergrund, aber wenn es nicht anders geht, mache ich den Job. Und dann habe ich die Hand gehoben und dann war ich auf einmal die Vermittlerin zwischen und. Und das ist eigentlich keine gute Idee, so dicht dran zu gehen an Terroristen. Denn entweder sie erschießen dich, weil du zu viel gehört hast, ja, wenn du dauernd bei ihnen bist, oder sie gewinnen, sie gehen raus und nehmen dich mit. Und dann weißt du nicht, ob du überlebst. Also wenn du so dicht dran bist, besser ist es, sich zurückzuhalten im Hintergrund und zu hoffen, dass alles gut wird. Aber das konnte ich mir nicht aussuchen. Und dann war ich an diesem Platz und dann habe ich meinen Job gemacht.
Du hast ja auch trotzdem mit den Kindern gespielt, du hast dich um die Passagiere gekümmert, obwohl das ja eigentlich verboten war. Du hast das trotzdem gemacht. Warum?
Weil das war menschlich. Und ich habe schon immer gerne meine Grenzen ausgelotet. Und es war ja für einen guten Zweck. Ja? Und mir waren ehrlich gesagt die Passagiere 100.000-mal wichtiger als die blöden Terroristen. Und deswegen war mein Fokus auf den Passagieren und auf deren Wohlergehen. Ich habe auch, obwohl es verboten war, habe ich ihnen zugeflüstert, wo wir sind. Mussten ja die ganzen Shutters runter. Und ich habe auch gestreichelt. Und ja, ich bin einfach ein körperlicher Mensch. Und bevor ich jetzt sage, sie sollten sich zusammenreißen, nehme ich die Leute lieber mal in den Arm oder streichel sie an. Und alles wird gut und so. Also ich habe einfach Hoffnung versucht zu vermitteln. Hat auch ganz gut geklappt.
Was war denn damals für die Passagiere am schlimmsten eigentlich?
Na, alles. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich mich bewegen konnte. Ich hatte eine Aufgabe. Mhm. Also ich lief, und meine Kollegen natürlich auch, rumzulaufen, zu helfen. Und wenn man Leuten helfen kann, ist das besser als zu sitzen und wie das Kaninchen die Schlange anstarren, bevor sie zubeißt.
Das glaube ich, das Funktionieren kann auch ablenken, ne?
Ja, absolut.
Es gab ja damals einen legendären Funkspruch von dir. Es wurde ja ein Ultimatum gestellt in Mogadischu und sie haben dann irgendwann versucht, diese ganze Situation zu erklären. Vielleicht können wir da mal reinhören, denn das wurde ja vertont in dem Doku-Drama Todesspiel von 97.
Wir werden jetzt hier sterben.
Das ist die Gabi.
Können Sie das bis ans Ende Ihrer Tage mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Das ist persönlich die letzte Nachricht, die ich durchgeben kann. Mein Name ist Gabi Dillmann und ich möchte bitte, dass Sie meiner Familie und meinem Freund, er heißt Rüdiger von Lutzau, sagen, dass ich tapfer gewesen bin. So tapfer, wie ich nur irgendwie sein kann. Bitte sagen Sie meinem Freund, dass ich ihn liebe.
Was Sie ja damals nicht wussten, er hat das ja auch gehört, ne?
Ja, er war derjenige, der am Funk die ganze Zeit war. Bei der Maschine, die hinterherflog mit Genscher und mit Lufthansa-Offiziellen. Und er war der, der die Kommunikation überwacht hat. Ist als würde man heute nicht mehr machen. Also damals flog er als Copilot ganz regulär das Flugzeug hinterher. Heute wird man ihn vielleicht mitnehmen, aber man würde ihn keinesfalls fliegen lassen, weil es viel zu große Belastung ist.
Warum haben Sie damals diesen Funkspruch abgesetzt? Was war da? Was ging da vor allem in Ihrem Kopf, in deinem Kopf vor?
Also das passierte, weil wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Und irgendeiner musste irgendetwas tun. Und das war das Einzige, was ich tun konnte. Und ich habe damals zu den Terroristen gesagt, ich mache jetzt einen aufrüttelnden Funkspruch. Und wenn die da nicht reagieren, weiß ich auch nicht. Es ist ein Unterschied, ob ihr jetzt das macht oder ob eine Betroffene das sagt. Und das hat denen eingeleuchtet und dann haben sie mich gelassen. Ich habe Helmut Schmidt ganz gezielt auch angesprochen, ja.
Ich finde das so enorm, dass du da so klar denken konntest und das so rüberbringen konntest.
Kann ich heute noch.
Ja, es ist, also ist das eigentlich, wenn du das jetzt so hörst, ne, ist das so, wühlt das unangenehm auf oder ist das auch, gehört das weiter zur Verarbeitung oder was macht das mit dir?
Also wenn ich jetzt ich weiß ja, dass die Susanne Schäfer das gesprochen hat, das ist ja bin ja nicht ich. Mhm. Es wäre etwas anderes, wenn das wirklich so gewesen wäre und mein Mann ist ja letztes Jahr gestorben, wenn ich ihn dann gehört hätte, also ja, das wäre für mich was ganz anderes. So ist es der Film Todesspiel für mich. Und ich weiß noch, als der die erste Vorführung hatte, wirklich jede Menge Journalisten. Und dann sind wir, der Heinrich Berlöhr und ich, ans Podium vorne gegangen, haben uns hingesetzt. Und dann hat man überall Schnäuzen gehört. Ja, also alle Journalisten waren ziemlich berührt. Mhm. Und dann sagte einer, was macht das jetzt mit Ihnen, wenn Sie den Film sehen? Und dann sage ich, das waren 5%, die Sie gesehen haben. Der Film ist vollständig in meinem Kopf. Das ist der Unterschied. Also ich kann das unterscheiden zwischen der Realität, der Vergangenheit und etwas, was darüber berichtet wird. Obwohl jedes Mal, wenn ich jetzt dann den Schauspieler, der meinen Mann gespielt hat, da macht es dann natürlich Pieks, weil er ist ja nicht mehr da. Mhm. Ne? Mhm. Immerhin waren wir weit über 40 Jahre verheiratet. Das muss man erst mal schaffen.
Ich möchte noch mal eine Frage stellen, die sich bei mir auch so ein bisschen eingebrannt hat. Du hast nämlich mal gesagt, da warst du in einer ganz schlimmen Situation. Du hast eine Nummer bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die wurde vergeben, weil gesagt wurde, da in dieser Reihenfolge werdet ihr erschossen auf dem Rollfeld.
Und wir sollten uns selbst melden zur Erschießung morgens.
Selbst melden?
Ja, und zwar der Reihe nach. So war es einfach. Ich habe nicht viel geschlafen die Nacht.
Nee. Wahrscheinlich sowieso die 5 Nächte nicht.
Doch, zwischendurch muss man, weil ich habe ja dann immer gearbeitet. Man hat eine Stunde weggesackt und dann wieder hoch, ja. Mhm.
Gab es eigentlich so Momente, wo du gesagt hast, so, ich glaube, meine Kraft reicht jetzt nicht mehr aus?
Ja, als wir gefesselt wurden zum Sterben, mit Alkohol übergossen wurden. Und da habe ich mir dann schon meinen Fluchtplan überlegt, habe mich gezielt an den Notausgang über den Flügeln gesetzt, nicht direkt da dran, sondern und habe die Leute instruiert, die neben mir saßen, du machst das und das und so und so. Und dann schmeißt man die Tür raus und dann hauen wir ab, ja, bevor wir brennen und so. Also ich habe immer einen Notfallplan. Es gibt, dass ich wirklich aufgebe, passiert eigentlich nicht. Der Notfallplan hat man immer da. Aber der Gedanke, angezündet zu werden, ist schon kein schöner Gedanke. Die Leute sagen immer, hast du kein Stockholm-Syndrom gehabt? Nein, nie. Das waren die Feinde. Mhm. Und ich habe meine Familie, die Passagiere an Bord, verteidigen müssen gegen die Bösen. Da hatte ich keine Möglichkeit, auch nur irgendeine Form von Sympathie zu empfinden. Und die Überlebende Andraves, die überlebende Terroristin, hat dann irgendwann gesagt, beziehungsweise ihr Verteidiger hat gesagt, ich hätte aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht, weil ich seiner Mandantin vorgespielt hätte, ich wäre ihre Freundin. Das war während der Verhandlung. Und dann habe ich erst mal gesagt, muss ich darauf antworten? Da sagt der Richter, bitte tun Sie das. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie mir jetzt hier vorwerfen, dass ich aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht habe, um Menschen, dass ich ihr vorgespielt habe, sie zu mögen, um Menschen zu retten, dann nehme ich diesen Vorwurf gerne und verwahre ihn in der Mördergrube meines Herzens. Ich habe mit dieser Frau auf einer Crewbank gesessen und wir haben eine Zigarette geraucht. Und ich wusste, ich konnte Rauchkringel machen. Das haben wir aus Jux gemacht. Ich habe nie geraucht, ja. Aber Rauchkringel machen fand ich lustig. Und dann habe ich ihr das beigebracht, wie man raucht, weil ich habe versucht, einen Zugang zu finden, um Menschen zu retten. Die einzige Jüdin, die sich offenbart hat, die saß neben mir und hat dann Schma Israel, dieses jüdische Totengebet, angefangen zu singen. Und sie hat gesagt, die gucken in meinen Pass und die wissen, dass ich oft in Jerusalem war und dann bin ich tot. Die werden mich erschießen. Und dann habe ich gesagt, und dann macht es bei mir bzz, 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 bzz. Und dann wusste ich ganz genau, okay, das werden sie nicht tun, denn sie sind katholisch. Ihr Bruder ist katholischer Priester, der lebt in Jerusalem, sie besuchen ihn regelmäßig. Und deswegen fahren sie nach Jerusalem. So. Und dann habe ich gesagt, sie soll vielleicht dieses Totengebet nicht so laut sagen, weil das sind ja nun Araber, die da leben, die erkennen das. Mhm. Und dann habe ich sie danach, habe ich sie ihnen ans Herz gelegt. Da habe ich gesagt, diese süße Oma, Gott, die war 58, ja, also 10 Jahre jünger als ich, die hat so Probleme mit den Augen. Wir haben Augentropfen, hoffentlich kriege ich das rein. Und dann ist diese kleine Terroristin hingegangen und hat ihr Augentropfen reingemacht. Und ich habe immer so ganz kleine Geschichten von ihr erzählt. Das habe ich mir alles ausgedacht, ja. Mhm. Da gibt es keine Lufthansa-Schulungen für damals. Sondern ich habe gesagt, die weint so viel, weil sie an ihre Enkelkinder denkt, dass sie die nicht mehr wiedersehen kann und so weiter. Und dann haben die gesagt, ah ja, dann haben die Pässe durchsucht und haben das gefunden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wer ist das, wer ist das? Und da habe ich gesagt, das ist die süße Umi, wo du die Augentropfen reingemacht hast und die so weint wegen ihren Enkelkindern. Dann haben sie den Pass wieder weggesteckt.
Keiner von uns kann sagen, wie er in der Situation reagiert. Vielleicht hätten wir auch viel Kraft.
Genau.
Man weiß es halt nicht. Ne? Man,
seid froh, wenn ihr nicht in diese Situation kommt.
Definitiv.
Aber ich weiß es halt jetzt.
Du erzählst so diese Geschichten, sind das immer so, ja, sind das, wenn du so zurückdenkst, immer so wie so Sachen, die aufploppen, so diese Geschichten?
Ich bin dann wieder da. Also ich sehe das farbig vor mir, ja.
Hast du diese Gerüche auch in der Nase?
Oh ja, das vergisst man auch nicht. Aber wie sagen sie so schön in der Werbung, wir werden geruchsblind. Nach einer Weile merkst du das nicht mehr, aber wie das da gestunken hat, ja, auch nach Ammoniak und Verwesung, also schrecklich. Und wir haben das dann irgendwann nicht mehr gemerkt. Wir wussten, das war irgendein warmer Mief, aber das hat uns jetzt nicht mehr... Da haben wir nicht drunter gelitten, aber die Leute, die dann reingekommen sind in die Maschine, die hat es fast umgehauen, ja.
Naja, klar. 5 Tage, Toiletten, alles Mögliche.
Und die Frauen haben ihre Pille nicht mehr nehmen können, haben alle ihre Tage gekriegt. Die Toiletten waren verstopft. Ich muss jetzt nicht in die Details gehen, aber das ist alles nicht angenehm.
Gibt es eigentlich eine Sache, wir haben jetzt über mehrere schlimme Sachen schon gesprochen, aber wahrscheinlich gibt es da auch gar nicht so eine, wo man sagt, das ist so das Schärfste, was sich eingebrannt hat, oder?
Ich versuche mich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Also ich kreise jetzt nicht immer um dramatische Situationen in meinem Kopf. Für mich ist der Moment der Befreiung das, worauf ich mich gerne konzentriere. Weil das ist ein Akt der Freiheit und das war ganz wundervoll. Also so so gefährlich, wie es war. Und die Handgranate, die vor mir unterm Sitz explodiert ist, ja, das war jetzt auch kein Spaß. Ich hatte Splittereinsprengungen überall am ganzen Körper.
Die GSG 9 kam ja rein.
Die GSG 9 kam rein, genau. Und wir wussten ja nicht, dass sie existiert. Mhm. Wir haben gedacht, jetzt kommen die Somalier und machen Scheiß. Mhm. Das ist mit lautem Hurra unter Maschinenpistole. Ich habe gedacht, oh, das gibt deutsche Stimmen gehört, alles wird gut.
Wir hören mal kurz rein, wie damals das Ende dieser Entführung verkündet wurde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden 3 Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.
Und da habe ich so gedacht, wenn man das dann in der Tagesschau hört, ne, das hätte mich so wütend gemacht.
Warum?
Weil das kann man nicht unversehrt überleben.
Ja, aber ich meine, es ist ein großer Unterschied, ob man tot ist oder ob man nur verletzt ist und ein Trauma hat. Also ich würde jederzeit das Trauma und die Verletzung nehmen vor dem Tod. Und für mich ist es so oder so ein positives Ende gewesen für mich. Ich bin, und auch mit diesen ganzen Einsprengungen und mit, das haben wir dann rausoperieren lassen, manche sind rausgeeitert. Und die Narben auf der Seele sieht man halt nicht. Ich kann einfach nur positiv in die Zukunft denken. Und ich habe dann als nächstes bin ich schwanger geworden und habe den Terroristen so den Mittelfinger gezeigt, den doppelten Effenberger. Es wird weiß keiner mehr, der jung ist, was das bedeutet. Aber ich habe nicht nur überlebt, sondern ich habe mich auch noch vermehrt. Mhm. Das war ein super Gefühl.
Das war also eine Form der Heilung.
Absolut. Also ich habe dieses niedliche kleine, mein Gott, mein Sohn ist jetzt 44, dieses niedliche kleine Baby gekriegt, das absolut perfekt war. Und mein Leben war gut.
Hast du eigentlich damals dann irgendwie auch psychologische Hilfe bekommen?
Gab es nicht.
Wie gab es nicht?
Es gab keine Psychologie. Der Professor Plöger, der mittlerweile auch schon gestorben ist, Gott, die sind alle tot, der hat damals angeboten, eine Gruppentherapie mit uns zu machen. Und das war das einzige Angebot, was wir bekamen. Es war sein persönlicher Einsatz. Er wollte darüber eine Arbeit schreiben. Und wir sind wie die Schafe halt dahin gegangen und er hat uns nur ausgefragt und dann nach Hause geschickt. Und alles, was gerade, man muss so sehen, eine Wunde, die gerade so ein bisschen verschorft ist, das wurde dann alles wieder aufgerissen und dann nach Hause. Und dann
aber
fing
nicht
ich
versorgt,
an,
ja.
Überhaupt nicht versorgt. Und auch keine Lösungsmöglichkeiten. Und das habe ich zweimal gemacht und es ging mir jedes Mal so schlecht danach, dass ich alles abgebrochen habe. Habe gesagt, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine. Ich bin nicht dein Versuchsobjekt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, explodierende Flugzeuge zu sehen, während ich mit meinem Kind, mit dem Kinderwagen durch die Felder gelaufen bin. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, sag mal, das Flugzeug ist doch jetzt nicht wirklich explodiert. Am Anfang habe ich das so hingenommen. Das war einfach Trauma, ja.
Ja, klar.
Und dann sagt er, nein, da fliegt es doch noch. Und dann habe ich hingeguckt und da flog es tatsächlich. In meinem Kopf ist es explodiert und abgestürzt. Und ich habe tief gesäuft und gesagt, ach, wieder eins. Ich habe das nicht hinterfragt und irgendwann war mir das zu blöd und dann habe ich gefragt, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Und danach hat es aufgehört. Also ich habe eigentlich immer mich selbst geheilt mit Logik und mit, das kann ich mir doch nicht von mir selber bieten lassen.
Bist du eigentlich jemals wieder geflogen?
Mit meinem Mann, auch da durfte ich mich ja nicht lumpen lassen, ich habe einen Lufthanseaten geheiratet und ich bin ganz oft mitgeflogen, aber früher war für mich Fliegen Abenteuer, Glück, was gibt's jetzt zu essen? Und da trinke ich noch einen kleinen Champagner und so. Und danach habe ich mir immer die Leute sehr genau angeguckt, die da saßen. Und ich habe auch, so, ich bin ein Flug nach Berlin. Da waren lauter junge Männer, die sich immer so bedeutungsvolle Blicke zugeworfen haben. Ist alles klar? Ist alles klar. So ging das so. Und dann habe ich gedacht, okay, es geht wieder los. Und dann habe ich aber mitgekriegt, dass das Fußballer oder Handballer waren und die haben mit ihrem Coach immer kommuniziert. Und das war's. Und ich hab mich dann in mein Buch, da gab es noch keine Handys, in mein Buch vertieft und habe dann gelesen und habe gedacht, es ist alles gar nicht wahr. Und es war auch nicht wahr. Ja, also so Sachen, das kann man nicht ändern. Das ist einfach drin.
Aber dass du überhaupt noch mal geflogen bist, finde ich schon
Hammer. Ich werde doch die nicht gewinnen lassen, oder? Ja, die werden mir doch, die Welt bleibt offen für mich. Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen.
Du hast deinen Sohn bekommen, hast du uns schon erzählt, was ein bisschen was heilen konnte in dir. Und dann bist du einem ganz tollen Bildhauer und Maler begegnet. Und es hat irgendwie, ging dann deine Kunstkarriere los? Oder es kam raus, was irgendwie ja schon in dir gewesen sein muss, dass du Kunst liebst. Wie war das damals?
Ich habe diesen wundervollen Lehrer, einen Professor, kennengelernt, der eigentlich aus Offenbach kam, aber dann nach Straßburg gegangen ist, an die Universität und an die Kunsthochschule und dort als Professor gearbeitet hat. Und weil in Frankreich die Professoren während der Ferien nicht bezahlt werden, hat er mit seiner Frau so Kunstsymposien gemacht. Sie hat gekocht und die Leute, die da waren, die haben alle ihre Zimmer gehabt und wir haben gearbeitet. Und er hat also direkt Betreuung gemacht.
Was hat das denn ausgelöst, dass du da überhaupt gelandet bist?
Wie die meisten frustrierten Hausfrauen der 70er Jahre. Wir hatten mehrere Möglichkeiten an der Volkshochschule.
Volkshochschule.
Ja. Entweder ein Makramee-Kurs. Ich habe zwei hässliche Eulen gemacht, die sich an einen Ast klammerten. Das hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Dann konntest du Ikebana machen. Langweilig. Oder einen Töpferkurs. Und dann bin ich zum Töpferkurs gegangen und habe aber nie einen Topf gemacht. Sondern ich habe angefangen und dann sah ich Skulpturen, so Männchen, die Kinder gemacht hatten in so einem Kurs. Also ich dachte, das kann man auch machen. Und dann fing ich an. Dann habe ich erst mal mich gemacht, wie ich sitze und mich so selbst festhalte. Die zweite Skulptur habe ich schon entspannt gesessen. Und bei der dritten habe ich gelegen und habe gedacht, ja.
Das
und
ist es.
Dann ist mein Mann raus, hat die Türen geknallt. Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? Dann sagt er, ich werde dir nicht mehr genügen. Du wirst dich jetzt nur noch mit Künstlern umgeben. Und dann habe ich gedacht, scheint gut zu sein. Und dann ist er aber, wie er halt so ist oder war, er ist mit einem geflogen. Das ist der Schwiegersohn von diesem Professor gewesen. Und der hat gesagt, da hat er sich ausgejammert, dass seine Frau jetzt so spinnerte Ideen hat. Und dann hat er gesagt, naja, mein Schwiegervater macht so Symposien, lass sie doch mal da hingehen für 14 Tage. Und das hat er mir dann mitgebracht und da bin ich hin und so fing das an. Und irgendwann hat mein Lehrer gesagt, du bist besser wie ich, ich kann dir nichts mehr beibringen und ich weiß gar nicht, warum du überhaupt noch kommst. Und dann hatte ich meine ersten Ausstellungen und ja, und dann ging das. Und wenn ich etwas mache, mache ich das konsequent.
Ja.
Also ich kratze nicht nur an der Oberfläche, sondern ich lebe das aus, bis in alle Ecken. Und so geht es mir auch. Ich habe eine Kettensäge, die hat ein 35 cm langes Schwert und es bleibt immer in dieser Größe. Ich habe jetzt kein Schnitzschwert oder kein kleines, niedliches, was für Mädchen oder so.
Ich glaube, ich muss mal ganz kurz erklären, wie deine Kunstwerke aussehen. Also erstmal, ne, also wirklich super erfolgreich. Shanghai, New York, Bundestag, keine Ahnung, wo du überall ausgestellt hast. Auf jeden Fall viel und erfolgreich. Und das sind so ganz riesige Skulpturen aus Holz. Gerne auch aus diesen Thuja-Bäumen, diesen Lebensbäumen. Ne? Und meistens sieht das so ein bisschen mystisch aus, mit so großen Flügeln. So Engel-ähnlich, würde ich sagen.
Aber manche sind freie Fiederungen, genau. Die bestehen nur aus Flügeln.
Oder so, genau. Also, aber dass man so die Richtung so ungefähr weiß, dass man so ein bisschen so ein Bild im Kopf hat. Und vor allem, dass die Schwärzung dabei ist an deinen Kunstwerken, ist ja, weil du dann irgendwann zum Flammenwerfer auch noch gegriffen hast, neben der Motorsäge. Und das, Gabi, müssen wir noch ganz kurz anreißen, denn das war ja auch noch so ein Alles-auf-Anfang-Moment. Du hattest einen schlimmen Unfall.
Schweren Autounfall, ja.
Genau, in Neuseeland war das, ne?
Wir sind von der Straße gesprengt worden. Ja, mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss.
Oh, erzähl mal kurz, bitte.
Wir sind losgefahren und fuhren auf der Südinsel rum und von Neuseeland und kamen an eine Baustelle. Und an dieser Baustelle haben sie erst einen Moment gesagt und dann haben sie uns durchgewunken. Und ich sag noch zu meinem Sohn, siehst du diese rot-weißen Dinger, die im Felsen stecken? Das ist Dynamit. Früher oder später fliegt ja der ganze Berg in die. Dann hat's geknallt. Und wir sind von der Straße gepustet worden. Es sind Riesensteine dort, wo wir vorher gestanden haben, runtergekracht. Wir sind 10 Meter in die Tiefe gekollert. Und das, was uns das Leben gerettet hat, ist eigentlich ein Samsonite, der hinter meinem Mann stand, weil wir konnten, das Auto war eigentlich zu klein für das Ganze. Wir hatten für fünf Wochen Zeug dabei, ja. Und der Samsonite stand aufrecht hinter meinem Mann. Mhm. Bei mir wurde es runtergedrückt. Also wäre dieses Auto nicht, dieser Koffer nicht da gewesen, es hätte uns geköpft, einfach. Und mein Mann hatte gar nichts, weil dieser Koffer hinter ihm stand. Mein Sohn hatte das Beinchen gebrochen, das war eingeklemmt hinten. Und ja, ich war halbtot. Also ein Rippenserienbruch an der Wirbelsäule entlang, 6 Rippen. Mhm. Eine davon hat die Lunge angepiekst und ich habe keine Luft gekriegt. Und Schlüsselbein war kaputt und mein Handgelenk war zertrümmert. Und als wir dann unten waren, hat der Rüdiger Gabi gerufen und hat gesagt, guck nach dem Kind, hol das Kind hier raus, das ist das Wichtigste. Und dann bin ich mit all meinen Verletzungen durch ein zerborstenes Fenster rausgeklettert. Und das Schlimmste war dann eigentlich, in der glühenden Hitze auf spitzen Steinen zu liegen mit diesen Verletzungen. Zum Glück kam eine Krankenschwester, die sind mit ihrem Campervan da gefahren und die sind an der Explosion sind nicht reingekommen, sondern die kamen dann als Nächstes und die hat mich erst versorgt und ja. Und das war nicht einfach.
Wie lange hast du gebraucht, dich davon zu erholen?
Also ich konnte ja mir noch nicht mal den Po abwischen, ja, weil beide Arme waren in Schlingen. Bei dem einen, der rechte Hand, war das Handgelenk zertrümmert und auf der linken Seite war mein Schlüsselbein kaputt. Das guckte richtig, also es hat nicht die Haut durchbrochen, aber es war so eine spitze Ecke, die rausguckte. Ja, und dann habe ich Operationen gehabt, bis es wieder, also es hat lange gedauert.
Schon wieder so ein Schicksalsschlag.
Man kriegt nicht mehr aufgelastet, als man ertragen kann, hat mal jemand gesagt. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, Schicksal. Ich bin auch bei der Geburt von meinem Sohn fast gestorben. Deswegen habe ich auch 10 Jahre kein Kind mehr gekriegt, weil ich gedacht habe, beim nächsten Kind bin ich dann ganz tot. Und dann kam meine Tochter und innerhalb von 1,5 Stunden habe ich die rausgedrückt gehabt. Das hübscheste, beste, tollste Mädchen, was es gibt auf der Welt. Und die hat einen Charakter, also beide meiner Kinder sind super geraten.
Weißt du was, wollen wir deine hübsche, tolle, super sympathische Tochter einfach mal hören?
Hallo liebe Mama, ich bin's, deine Lieblingstochter Fee. Wir sagen uns das ja sowieso recht häufig, aber ich möchte dir trotzdem auf diesem Weg sagen, wie lieb ich dich hab und wie stolz ich darauf bin, dich als Mutter zu haben. Du bist einfach die stärkste, lustigste und coolste Mutter, die ich so kenne und dazu auch noch meine. Dank dir bin ich mit der Kunst um mich herum aufgewachsen. Du hast mich von Anfang an in meiner Kreativität gefördert, anstatt mir die Kunst auszureden und hast mir dadurch meine eigene künstlerische Karriere ermöglicht. Du bist einfach immer für mich da und ich danke dir für deine stetige Unterstützung, dein Vertrauen in meine Fähigkeiten und deine bedingungslose Liebe in allen Lebenslagen. Und ich freue mich schon sehr auf unsere nächsten gemeinsamen Abenteuer.
Sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich habe immer gesagt, du bist das Beste, was mir jemals aus Versehen passiert ist, sagt sie, ach. Und mit Planung, sag ich, auch das. Sie ist wundervoll.
Du auch, wenn ich das sagen darf.
Dankeschön.
Dieser schwere Unfall, es hat ganz lange gedauert, bis du dich überhaupt erholt hast. Wenn wir bei deinem Blick auf das Leben bleiben und das Optimistische daran sehen, dann ist es vielleicht das, dass sich dadurch ja deine Kunst verändert hat.
Wie ja, hat und danach verändert? Bin ich eigentlich erst erfolgreich geworden. Ja. Vorher habe ich mit dem Stecheisen und mit dem Beitel, klopf, 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 klassisch gearbeitet. Als mein rechtes Handgelenk zertrümmert war, konnte ich das nicht mehr. Ich habe dann abends da gesessen, die Tränen sind mir runtergelaufen, nicht aus Rührung, sondern aus Schmerz, weil diese Arthrose, die dann in diesem Handgelenk war, so schlimm war und solche Schmerzen gehabt hat. Wenn ich selbst mit der Ledermanschette, völlig egal, diese Schläge auf ein zertrümmertes und verheiltes Handgelenk, geht nicht. Und das habe ich dann meinem Lehrer gesagt und der hatte früher, wenn ich ein großes Stück Holz hatte, kam er mit seiner Kettensäge und hat so die groben Stücke abgeschnitten, dass ich dann tock, tock, tock weiterarbeiten konnte. Mhm. Und als ich dann auf einmal nicht mehr so arbeiten konnte, habe ich die ganze Zeit mit der Kettensäge gearbeitet. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand mit der Kettensäge Skulpturen gemacht hat. Es ist wirklich schon lange her. Ja? Heute macht das jeder, oder viele. Aber man hat mir gesagt, ich muss mit diese Art Kunst zu machen aufhören. Und aufhören war nie, also aufgeben ist einfach keine Option für mich. Also was habe ich für Möglichkeiten? Ich habe eine Todesangst vor der Kettensäge gehabt. Mhm. Ich hatte so Visionen, dass mir die Kette abspringt und ins Gesicht springt. Ja. Ich rede wieder mit Händen und Füßen.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Deshalb bin ich auch so gefesselt und höre jetzt, weil ich mir dann so, ich bin so einer großen Kettensäge. Also
ja, aber da habe ich mich dann hingestellt, wirklich breitbeinig mit der Säge und habe gesagt, du bist nicht mein Freund, ich benutze dich, ich zähme dich. Hm. Und dann habe ich sie benutzt, um Skulpturen zu machen und ich konnte auf einmal viel schneller eine Skulptur machen und ich musste nicht mehr alles glatt polieren, sondern ich habe die rauen Schlagspuren der Kettensäge gelassen. Dann gab es dann Leute, die gesagt haben, das ist ja die Frau, also diese Wächterin, die hat ja, das ist Zellulitis an den Beinen. Da sage ich, sie kennen sich sehr gut aus in der Kunstwelt. Das sind die Schlagspuren der Kettensäge und ich will das genauso. Mhm. Und dann haben die einen Riss vorne gehabt. Die hat ja einen Riss. Welcher Mensch hat keine Risse? Mhm. Ja, das habe ich mit integriert in die Skulptur. Und es wurde immer wilder. Und meine letzte große Skulptur ist, ich weiß nicht, 1,50 und besteht nur aus Flügeln, ist riesengroß und sieht großartig aus. Ich habe sie noch nirgends ausgestellt, weil Corona war, da lief ja nichts. Und freue mich, wenn ich die mal ausstellen kann.
Was bedeutet das für dich? Also was bedeuten diese Wächter?
Wächter sind Schutz. Flügel sind immer Freiheit, Aufbruch zu neuen Ufern und diese großen, so freie Fiederungen, so was, wenn es einfach nur wilde Flügelspitzen sind, das ist für mich Freiheit, Aufbruch und Schutz. Das ist eigentlich alles in einem. Mhm. Und das sind einfach meine Themen. Jeder Künstler arbeitet aus einer inneren Unwucht heraus. Und meine ist halt meine Vergangenheit. Und weil ich auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werde. Ja, schaffe ich das noch oder gebe ich auf?
Und jetzt arbeitest du mit Kettensägen und Flammenwerfern, hast du unter Kontrolle.
Ja, also mir kann keiner.
Dir kann keiner was. Ich habe am Anfang versprochen, wir lernen von dir irgendwie so ein bisschen, wie das Aufstehen geht.
Schütteln, Krone richten, weitermachen. Also das ist es. Und auf das Positive konzentrieren, das Negative nicht konservieren. Das ist wie diese Geschichte mit dem Wolf. Welcher Wolf gewinnt, der, den du fütterst? Also in dem, diese alte Geschichte. Mhm. Also man muss das Positive in sich stärken und nicht das Negative stärken. Konzentration auf das Negative, dann kann man nicht mehr aufstehen. Man muss sich jeden Tag etwas Positives vornehmen.
Gabi, wenn wir nochmal so ganz zum Schluss gucken, wir blicken einfach mal so ein bisschen auf dein Leben. Vielleicht, was du gelernt hast, wie du so mutig weiter durchs Leben gegangen bist.
Ich weiß nicht, das ganze Leben ist ein Lernprozess. Jeden Tag lerne ich was Neues. Es hört nie auf. Ich bleibe offen für neue Menschen. Ich lerne neue Menschen kennen. Man muss offen bleiben für neue Erlebnisse. Und deswegen sage ich, jeder Tag ist ein neuer Tag. Und man muss sich drauf einlassen und nicht zu Hause einigeln. Und wenn alle Freunde wegsterben, ist man halt ganz alleine. Nein! Man muss rausgehen und gucken, ob da noch andere sind, die vielleicht noch zappeln. Ja? Ich war jetzt auf 2 Rolling Stones Konzerten zum Beispiel. Ich war bei Elton John. Mhm. Ich lebe, ich gönne mir Dinge. Ich fahre jetzt nach Venedig. Und da habe ich für eine Woche lang mit einer Freundin zusammen eine Wohnung. Und wir machen Kunst, gucken Kunst, Kunst, Kunst. Wir gehen schön essen, wir gehen auf den Markt in Rialto, wir kaufen ein, ich koche abends, wir sitzen da und wir leben das Leben und lieben das Leben. Mhm. Das ist eigentlich das Geheimnis, nicht aufgeben.
Da möchte ich einen Punkt setzen. Gabi, das war so toll und vielen, vielen Dank, dass du so offen gesprochen hast und uns von deinem Optimismus tatsächlich etwas hier lassen konntest. Gabi, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und das Schöne ist ja auch, wir hören uns schon nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Nur wichtig, abonniert uns hier in der ARD Audiothek, damit das Ganze hier auch funzen kann. Über Post freue ich mich natürlich auch. Alles auf anfang@ndr.de lautet unsere Adresse. Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Insta. Also bis ganz bald und alles Liebe.
Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.